Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers.
Hallo Jan.
Hallo Christoph.
Du bist ja gerade in einem Land, das zurzeit sehr im Mittelpunkt steht, nämlich in den USA. Erzähl uns doch erstmal, wo du genau bist und was du da machst.
Genau, ich bin gerade hier auf der Morgan Stanley TMT-Konferenz in San Francisco. Es ist so eine der Konferenzen, wo etwa gefühlt so 300 für uns relevante Tech-Unternehmen zusammenkommen, 1500 Investoren aus aller Welt und genau, wie so ein Marktplatz, wo man am Ende mit Companies spricht, von Companies hört, mit anderen Investoren diskutiert und insofern einfach immer eine super Möglichkeit, nah am Puls zu bleiben und häufig kommt man auch mit vielen guten neuen Investment-Ideen zurück, die man dann so in den nächsten Wochen weiter researchen möchte.
Einen Tag hast du ja schon hinter dir. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie läuft da so ein Tag auf so einer Konferenz ab? Laufen da alle CEOs von den großen Firmen rum? Trifft man die spontan zum Kaffee? Hat man fixe Termine? Wie offen redet man auf so einem Termin? Wie läuft das?
Genau, also am Ende ist es so, dass von den größeren Firmen häufig CFOs dort sind, manchmal auch die CEOs, von den mittelgroßen Firmen typischerweise auch CEOs, manchmal die CFOs. Und dann ist es so, dass es als Basisprogramm eigentlich immer, parallel so 6-7 Talks gibt, wo dann jeweils einer der Company Leader interviewt wird von einem Morgan Stanley Analysten und dann sitzen da, je nach Session irgendwo zwischen 5 und 500 Leute, die sich das dann an der Stelle anhören, Fragen stellen können. Und dann gibt es parallel dazu jeweils immer individuelle Meetings mit Companies und kleinere Gruppendiskussionen, in denen man dann jeweils Follow-up-Fragen stellen kann oder einfach, das Geschäft und weitere Themen mit diesen Unternehmen diskutieren kann. Und zwischendurch trifft man sich irgendwo zu Kaffeepausen, spricht mit anderen Investoren und versucht einfach hier möglichst viele Eindrücke, Ideen und Gedanken dann mitzunehmen und irgendwo wieder ins Portfolio zu bringen.
Ich weiß ja, du redest ungern über Firmen, die noch nicht im Fonds sind, die du interessant findest. Vielleicht nur ganz offen gefragt, wie war der erste Tag? Hast du schon ein Unternehmen ausgemacht, das vielleicht bald hier mal im Podcast besprochen wird?
Also es gibt durchaus interessante, potenzielle neue Ideen hier. Man läuft immer mit ein paar Sachen zurück und ein paar, die lassen sich dann verifizieren und ein paar andere macht man dann lieber doch nicht. Generell würde ich sagen, steht aber jetzt auch hier, viel aktuelle Makrothemen gerade im Vordergrund. Also das Thema Zölle ist natürlich eins, was irgendwie viel diskutiert wird, auch wo mit vielen Unternehmen diskutiert wird, wie sich das auf deren Geschäft auswirkt. Dann die potenziellen Budgetkürzungen hier in den USA, wie die sich auswirken auf verschiedenste Geschäftsmodelle, stehen im Vordergrund. Und dann natürlich allgemeine Diskussionen, wie es gerade mit AI weitergeht, was da so die Themen sind und das sind jetzt zumindest am ersten Tag, der zweite beginnt ja jetzt gleich hier nach unserer Session, stand das erstmal im Vordergrund. Und wenn ich eine richtig gute Idee gefunden hätte, dann wird die natürlich als allererstes in die Fonds gekauft, bevor ich darüber irgendwie plaudern kann.
Natürlich, aber dann plaudern wir natürlich auch hier drüber.
Irgendwann dann, ja.
Ja. Aber jetzt bist du ja quasi genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Jetzt gerade ist ja Donald Trump derjenige, der die Aufmerksamkeit hier auf sich zieht. Die USA sind sehr stark im Mittelpunkt, Geopolitik, aber auch bei den Finanzmärkten. Das eine bedingt ja auch häufig das andere. Wie ist so die Stimmung in den USA, beziehungsweise wie ist so die Berichterstattung über das Vorgehen von Trump, zum Beispiel bei den Zöllen?
Ich glaube, es ist so sehr gemixt, würde ich das mal sagen. Wir hatten ja ganz am Anfang, insbesondere als er dann eingetreten ist und davor erstmal sehr, sehr viel Trump-Euphorie, was dort alles so an schönen Sachen passieren kann. Und jetzt gibt's einfach so ein bisschen, die verschiedenen Lager, die da ganz unterschiedlich gerade drauf schauen. Ich würde sagen, kurzfristig überwiegen natürlich erstmal die Bedenken, was könnte jetzt im Angesicht von Zöllen, was passiert mit der Inflation. Es gibt auch irgendwo Makro ökonomische Daten natürlich, die alle so ein bisschen in die Richtung schauen, dass ich sag mal, die Inflation jetzt zumindest nicht erstmal weiter runterläuft an der Stelle. Und insofern, ich sag mal, schauen die Märkte jetzt gerade etwas skeptischer auf das, was jetzt gerade so passiert.
Ist ja auch fast ein bisschen verrückt. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass die US-Staatsanleihen seit Trumps Amtsantritt besser performt haben als der Aktienmarkt in den USA. Das liegt natürlich jetzt unter anderem an den Zöllen, aber es lief ja auch schon seit Jahresbeginn nicht so gut bei dem US-Aktienmarkt. Wie ist das einzuschätzen, dieses Vorgehen von Trump? Würdest du so weit gehen, dass er sogar der Wall Street schadet mit seinen Maßnahmen gerade?
Naja, Trump ist ja auf der anderen Seite dann auch jemand, der selber sehr, sehr stark eben auch wiederum auf Märkte guckt an der Stelle und auch irgendwo versucht, diese zu beeinflussen. Er sieht es ja auch immer so ein bisschen als ein Gradmesser für den Erfolg seiner eigenen Politik, wie sich die Märkte bewegen. Und das spricht natürlich dafür, dass die Märkte ihm jetzt da gerade auch so ein kleines, ich sag mal, ein kleines Warnsignal an der Stelle geben. Es kann dann auch immer sehr schnell sein, dass er dann darauf reagiert und wieder mit marktfreundlicheren Policies oder zumindest mal mit marktfreundlicheren Twitter-Äußerungen reagiert. Also wenn man beispielsweise auf Krypto schaut, das wäre auch, ich sag mal, interessant, wie dann nach dem starken Abverkauf der letzten Woche dann direkt er wieder auf Twitter sich dann zur strategischen Reserve und was da neben Bitcoin noch so alles reinkommen könnte, geäußert hat. Jetzt am Freitag steht ja das Krypto-Summit im Weißen Haus an, wo natürlich gespannt drauf geschaut wird, was da wieder für Nachrichten rauskommen. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist jetzt einfach der Markt etwas skeptisch gerade mit dem Blick auf Trumps Agieren, auch mit dem Blick auf weitere Makro-Daten, was wir auch in den Fonds beispielsweise zum Anlass genommen haben, da etwas Exposure an der Stelle zu reduzieren und wo sich, ich sag mal, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann einfach zeigen wird, in welche Richtung es dort geht.
Hattest du das auf deiner Bingo-Karte zu Beginn des Jahres, dass du wahrscheinlich der USA-Gewichtung im Fonds nach unten schrauben musst? Das ist ja schon ein bisschen überraschend wahrscheinlich.
Nee, ehrlich gesagt, wir kommen ja stark aus den Einzeltiteln und wir haben es automatisch gemacht. Wir haben halt China hochgeschraubt zu Beginn des Jahres, einfach auch im Sinne von, weil wir sagen, alles, was dort rund um DeepSeek passiert, das hat uns nochmal gezeigt, wie gute Fortschritte, die Unternehmen gerade dort machen, und das hat sich eigentlich auch bis jetzt ganz, ganz positiv entwickelt. Wir haben dann auch europäische Exposure hochgefahren, einfach weil wir dort spannende Unternehmen gefunden haben und zu ihnen adden konnten. Wir sind ja weiterhin in Emerging Markets gut investiert. Das heißt, wir sind eigentlich nicht overexposed, was die USA angeht. Und insofern mussten wir da jetzt im Speziellen, was USA-Exposure angeht, dann auch jetzt nicht speziell auf Trump reagieren, sondern weil wir haben uns dort einfach von interessanten Einzeltiteln insbesondere und attraktiven Valuations, die es auch woanders gab, eher etwas davon leiten lassen an der Stelle.
Dann bleiben wir doch mal bei den positiven Dingen, nämlich dem Comeback von Europa zum Beispiel. Es gab hier ja verschiedene Gründe. Es gab eine Hoffnung auf die geopolitische Entspannung, die ein bisschen getrieben hat. Da ist jetzt aber auch wieder ein bisschen Unsicherheit wegen der USA reingekommen. Es gab Hoffnung wegen der neuen Bundesregierung, dass auch Deutschlands Wirtschaft jetzt mal wieder in Schwung kommen wird dadurch. Oder sind es am Ende einfach die niedrigeren Zinsen in Europa, die auch den DAX antreiben? Was sind so die Haupttreiber für Europa gerade?
Also ich glaube, im DAX waren es natürlich auch einfach sehr gute positionierte Einzeltitel, wenn man jetzt irgendwie mal auf SAP oder sowas an der Stelle guckt, was ja ein absolutes Schwergewicht ist, dann hast du irgendwie andere Unternehmen, die sich weiterhin gut entwickeln, wie eine Telekom oder sowas noch da drin. Aber dann ist es natürlich auch das Thema, dass wir jetzt wahrscheinlich eine Regierung in Deutschland bekommen könnten, die wieder handlungsfähig ist, wenn man zumindest darf man darauf hoffen, jetzt gerade, dass dies so sein könnte. Dann können wir davon ausgehen, dass natürlich eine Folge der ganzen geopolitischen Entwicklung ist, dass Europa jetzt massiv in eigene Verteidigung investieren wird. Das hat natürlich erstmal auf jeden Fall Verteidigungsaktien massiv nach oben geschickt, führt aber natürlich auch dazu, dass einfach durch diese Ausgaben, die dort getätigt werden, insgesamt, das wirkt halt wie so ein Konjunkturprogramm, wo dann eben auch ganz viele Zulieferer und andere Unternehmen wieder von mit profitieren. Das können natürlich erstmal alles positive Impulse an der Stelle für Europa sein, die so einen Markt erstmal nutzen können. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie nachhaltig sind diese ganzen Entwicklungen jetzt. Kommen wir in Europa voran mit unseren, ich sag mal, massiven Standortfragen, wie beispielsweise die Regulierung, Energiepreise und vielen anderen verwandten Themen, die dann vielleicht mittel- und langfristig wieder Überhand gewinnen. Aber kurzfristig ist erstmal so ein bisschen die Markterwartung. Es kommt wieder Bewegung in Europa rein und vielleicht auch, einfach höhere Staatsausgaben, die wie so ein Konjunkturprogramm wirken. Und in den USA ist ja gerade insbesondere eben mit dem Dodge-Programm das Ziel, vor allen Dingen Staatsausgaben runterzubringen, was die USA auch dringend tun müssen. Das kann dann aber natürlich auch immer jeweils dazu führen, dass dann einzelne Unternehmen, die beispielsweise auch vom Staat Aufträge bekommen, davon dann auch erstmal mit betroffen sind an der Stelle.
Kann man denn dann voraussagen, wie lange dieser Trend anhalten wird? Jetzt haben wir gerade mal ein bisschen mehr als 2 Monate gesehen, in denen DAX und Europa eben besser performen als die USA. Könnte auch das Gesamtjahr, also 2025, ein Jahr werden, in dem der DAX mal wieder besser läuft als die US-Indizes?
Das ist absolut möglich. Also ich sag mal, das ist jetzt nicht, wo man genau das auf einen Zeitpunkt oder so sehen kann. Ich glaube schon, muss man einfach sagen, wenn wir jetzt beispielsweise auch auf unsere Portfolios gucken, da ist so eine dynamische Entwicklung in vielen Unternehmen, die jetzt ungeachtet von Staatsausgaben oder so passieren wird, die einfach, ich sag mal, ein sehr, sehr hohes Wachstum vorzeigen. Und von diesen Wachstumsunternehmen in dem Ausmaß gibt es natürlich dann in Europa wiederum deutlich weniger. Also ich glaube, ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass in den nächsten 1-2 Jahren die Märkte auch in den USA deutlich, deutlich höher stehen und glaube eher, dass wir jetzt so ein bisschen, kurzfristige Volatilität haben, aber weniger jetzt eine, sehr lang andauernde Entwicklung, würde ich da jetzt voraussehen.
Kurzfristige Volatilität ist auch das perfekte Stichwort für die Kryptomärkte. Da haben wir nämlich fast schon eine Achterbahnfahrt gesehen seit dem letzten Sonntag, als nämlich Donald Trump ja angekündigt hatte, wie du schon gesagt hast vorhin, eine strategische Kryptoreserve aufbauen zu wollen. Allerdings hat es nicht so lange angehalten. Es war fast eine Art Strohfeuer. Es ging zwar dann rasant bergauf für die Kryptowährungen, dann aber auch sind sie wieder ziemlich stark abgestürzt. Du hast ja auch schon gesagt, wenn die Staaten mal anfangen, so eine strategische Kryptoreserve aufzubauen, ist das durchaus positiv für den Markt. Warum hat dieses Statement von Trump aber nicht überzeugt?
Nee, der Markt will jetzt erstmal sehen, einfach ist es jetzt ein Statement, das wäre jetzt auch kein Neuigkeitenwert oder wird halt jetzt gehandelt und was genau wird dann an der Stelle dort gemacht. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen jetzt die Marktreaktion, kann man daraus ablesen, dass natürlich erstmal Markt positiv drauf reagiert hat, dann die Gewinne aber auch wieder abgegeben hat und ich glaube, jetzt geht es eher darum, ne? Der Markt will an der Stelle Taten sehen und nicht Ankündigungen. Ganz klar ist es weiterhin ein massives Positivereignis, wenn wir diese strategische Reserve bekommen. Und ich glaube, es wird an vielen Stellen sehr, sehr ernsthaft daran gearbeitet, wie wir es über unsere Kanäle mitbekommen. Insofern, das wäre ein sehr, sehr positiver Katalyst. Das Timing davon, ne? Kann man jetzt natürlich nicht genau vorher bestimmen, aber auf jeden Fall, glaube ich, aus der Richtung, würde ich auch wiederum sagen, mittelfristiger Zeithorizont, kann das ein sehr, sehr positiver Katalyst an der Stelle sein.
Viele Experten waren ein bisschen überrascht, dass Trump neben Bitcoin und Ethereum auch sowas wie Solana oder Ripple erwähnt hat. Hat dich das auch überrascht?
Also da wurden einige Coins erwähnt, die ich definitiv nicht anfassen würde. Und da fragt man sich dann wirklich manchmal, was an der Stelle dahinter fast steht. Absolut. Zumal es wirklich schwierig vorzustellen ist, wie du die in eine Reserve packen willst. Aber mal gucken. Und das gerade das stellt natürlich dann in Frage, wie serious ist dieser Teil eigentlich an der Stelle. Weil man ja auch sagen muss, parallel zur nationalen Bitcoin-Reserve in den USA sind ja gerade, ich glaube, etwas sowas wie 15 oder 20 einzelne Staaten daran, in ihren wiederum Bundesstaaten, Parlamenten eigentlich dieses Thema voranzutreiben. Und das ist auch nochmal parallel eine sehr, sehr interessante und jetzt auch nicht 1:1 von den USA als Gesamtstaat abhängige Entwicklung. Und insofern würde ich auch dort sagen, das sind alles Themen, wo man wahrscheinlich irgendwie eines Tages damit aufwacht und dann ist die News durch. Und dann hat es aber auch schon in dem Moment eine massivste Kursentwicklung an der Stelle gegeben, wo man insofern wahrscheinlich einfach jetzt nicht versuchen sollte, dort selber die News zu traden, sondern eher die potenzielle Antizipation, dass dort einfach die, ich sag mal, diese sehr schöne Upside-Opportunity besteht, die vermutlich sich dann irgendwann eintritt. Spannend fand ich auch, in den letzten Wochen wurde ja dann auch publik, dass beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate über ihren Staatsfonds bereits gekauft haben und die sind natürlich, können natürlich super schnell handeln dort in ihren Strukturen, sind sehr, sehr progressiv und die beispielsweise haben schon sich ordentlich eingedeckt an der Stelle und es ist auch davon auszugehen, dass dort weitere Käufe folgen und insofern ist es eigentlich alles insgesamt ziemlich positive Entwicklung an der Stelle, insbesondere natürlich für Bitcoin als Asset, was für Zentralbanken eigentlich das ist, was sicherlich mit Abstand am meisten Potenzial und Eignung dort hat.
Und wie du sagst, irgendwann wachen wir auf und Donald Trump tweetet oder hat auf X einen Post abgesetzt, dass alles jetzt läuft oder er verabschiedet sich doch wieder von der Idee. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja wahrscheinlich sehr gering.
Die große Frage ist natürlich trotzdem eigentlich noch, ist es natürlich auch nicht so schlau, wenn du announced, wir kaufen jetzt massiv. Ja. In dem Moment treibst du dann die Preise natürlich hoch und darfst dann zu teuren Preisen kaufen. Also es ist auch, ich sag mal, wäre natürlich deutlich cleverer zu announcen, hey, wir haben jetzt eigentlich alle schon gekauft. Theoretisch müsste man dann selber erst, und ne, bei Trump weißt du nie, müsste er eigentlich selber erst etwas Vergegenlautendes vereinbaren, dann günstig einkaufen für die USA und dann announcen, jetzt haben wir sie. Und insofern glaube ich, wie bei so viel, man sollte einfach vorsichtig damit sein, dies timen zu wollen, sondern einfach an der Stelle vermutlich seine Exposure halten, wenn man daran glaubt. Und dann wird man vielleicht irgendwann morgens aufwachen und dann wird es so sein.
Trump bleibt also berechenbar, unberechenbar, wie wir ihn kennengelernt haben, was das Thema angeht. Ich würde den Kreis ganz gerne schließen, nochmal auf das Thema Konferenz zurückkommen und ein bisschen über KI sprechen, weil wir jetzt sehr viel über die USA gesprochen haben. Denn wir hatten ja auch von Nvidia noch ein paar Nachrichten. Man war da sehr streng, was die Zahlen angeht, obwohl die Erwartungen ja eigentlich übertroffen wurden, was die Umsatzseite angeht. Es gab jetzt noch so ein paar Berichte zum Thema, man umgeht die Handelsbeschränkungen nach China jetzt dann wohl doch etwas stärker. Schaut man jetzt etwas genauer hin bei Nvidia, ist die Stimmung ein bisschen angespannter. 20% hat man jetzt konsolidiert seit Jahresbeginn, aber es kann ja auch gesund sein bei den Bewertungen.
Also ich glaube, dass wenn wir jetzt irgendwo einen mittelfristigen View einnehmen, dann werden ganz viele dieser AI-Werte deutlich, deutlich höher stehen. Kurzfristig kann man sich aber natürlich schon fragen, dort sind viele Themen irgendwo gut gelaufen an der Stelle. Und wenn dann halt Themen wie beispielsweise jetzt natürlich so vor Monat, dass die ganze DeepSeek-Diskussion reinkam, aber auch andere Themen, wie stark sind eigentlich die Verbesserungen im Pre-Training gerade noch bei AI, dann kann das natürlich jeweils immer zu Fragezeichen führen, okay, wie viele Chips werden jetzt weiter bestellt. Ich glaube, in naher Zukunft sind die Bestellungen erst nochmal sehr hoch. Aber die Frage kommt natürlich auf, geht das beispielsweise auch ins nächste Jahr so weiter mit dem Nachfrageübergang? Und da die Märkte immer die Zukunft traden, kann es durchaus sein, dass dort jetzt einfach mal dann temporär diese Nvidia Rally einen Break macht, damit natürlich andere Semiconductor-Unternehmen wiederum verbunden sind in der ganzen Wertschöpfungskette. Und genau, insofern, wir haben uns von unseren Nvidia-Anteilen getrennt und warten dann mal ab und wir schauen uns das jetzt von der Seitenlinie an. War ein super wunderbarer Nvidia-Trade und er wird bestimmt irgendwann weitergehen. Aktuell bleiben wir lieber mal auf der Seitenlinie, gucken uns das an und sind eher in Themen investiert, wo wir wirklich High Conviction haben, dass die operative Performance eher vor dem, was die ganze Welt von diesen Unternehmen erwartet, läuft. Und da gibt's einfach eine Reihe von Unternehmen, insbesondere konsumentennahe Unternehmen, finden wir gerade sehr viele sehr spannend. Und damit fühlen wir uns gerade einfach am besten aufgestellt. Aber ja, danke Nvidia für die tollen Profits der letzten 2 Jahre. Wir schauen mal, wann wir wieder zugreifen.
wo du gerade noch DeepSeek angesprochen hast, dann können wir gerne noch hier vermelden, dass wir ja unsere Hörer bei Spotify befragt haben, was DeepSeek für den KI-Bereich für sie bedeutet. Und 56% haben angegeben, dass die KI-Aktien dadurch sogar noch stärker steigen werden. Also da bleibt man zuversichtlich. Als wir hier im Februar gesprochen haben, war das DeepSeek-Thema ja noch sehr frisch und die ganze KI-Welt war so in Aufruhr. Jetzt sind ein paar Wochen ins Land gezogen. Ist das noch ein Thema auf der Konferenz und bei anderen Investoren gerade?
Also indirekt natürlich an der Stelle, weil grundsätzlich ist es natürlich sehr gut für die KI-Anwender, wie beispielsweise besprochene konsumentennahe Unternehmen mit großer Nutzungsbasis, die das jetzt für ihre Nutzer viel, viel günstiger dann ausrollen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich ebenso, wie gerade besprochen, dass es Druck machen kann auf die Semi-Werte. Es ist aber nicht so, dass jetzt DeepSeek im Speziellen hier das Thema ist, sondern eher die allgemeine Diskussion sich verlagert, eben wie viel wird jetzt in AI-Kapazitäten an der Stelle kurzfristig investiert. Wenn man sich beispielsweise ja auch mal so ein bisschen den Microsoft-CEO in den letzten Wochen und Monaten angehört, dann sind hier etwas konservativer dort geworden mit ihren Investitionen in neue Datencenter an der Stelle. Und insofern beeinflusst es den Markt weiter, auch weil der Markt grundsätzlich auch durchaus weiterhin recht positiv nach China schaut, wo die Bewertungen weiterhin sehr günstig und sehr attraktiv sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass man DeepSeek direkt jetzt hier auf der Konferenz intensiv besprechen würde.
Dann sind es wahrscheinlich andere Themen, Jan, und vielleicht bringst du ja dann ein paar Ideen mit und wir können bald über ein paar neue Unternehmen im Fonds sprechen. Viel Erfolg auf der Konferenz und danke für die Einschätzung, Jan.
Sehr gerne. Bis bald.
Liebe Hörer, noch der Hinweis an euch. Habt ihr Themenwünsche, habt ihr Kritik, Hinweise, Fragen oder auch Feedback, dann schickt uns gerne eine E-Mail an beckers-betz@financeforward.com. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Ihr könnt uns gerne bewerten bei Spotify oder Apple und macht mit bei unserer Spotify-Umfrage, wenn ihr wollt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bit Capital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.